Ja, ich würde sagen, es ist auf der einen Seite natürlich eine Hommage an die Radiokunst schlechthin, die wir sehr lieben und unterrichten und schätzen. Und der Wunsch, sie deshalb einem größeren Publikum wirklich auch zugänglich zu machen. Und zweitens die Aufforderung, die Archive wirklich auch zu öffnen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es die Öffentlich-Rechtlichen jetzt an sich so sind. Es hängt ja mit einer viel größeren, übergeordneten Struktur der Vertragsbildung, der Verwertungsgesellschaften, der Erbrechte. Also mein Gefühl war, und ohne die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die uns da wirklich extrem geholfen haben, diese Ausstellung überhaupt erst möglich zu machen. Und gerade die Redaktion wäre das jetzt gar nicht gegangen. Das heißt, ich glaube, da ist nicht unbedingt, die sind nicht dagegen, die Sachen rauszulassen. Es ist eher das übergeordnete ein Gesetzerlass erstellt werden müsste, der einfach bestimmte Reglementarien außer Kraft setzt und man einfach sagt, das gehört der Öffentlichkeit und das muss zurück in die Öffentlichkeit dürfen.
Und jetzt kommt es ja zurück in die Öffentlichkeit in Form einer Ausstellung, das heißt, dass es in einem Museumsraum stattfindet, nämlich derzeit in Basel und zugleich in Berlin. Und in diesem Museumsraum wird dann durch diese Werke natürlich auch eine Geschichte der Radiokunst erzählt. Wie ist denn diese sozusagen, wie wurde denn diese Geschichtenerzählung kuratiert? Wie ist denn das zustande gekommen, die Auswahl der 200 Werke?
Wir haben angefangen, Archive überhaupt zu bilden in Weimar. Das heißt, das EXPA, das ist ein nur für Lehre und Forschung zugängliches Archiv der Radiokunst mit so 6.000 bis 9.000 Werken, damit die Studenten überhaupt die Sachen mal hören können. Ist aber eben nur für Lehre und Forschung zugänglich. Und das ist die Ausgangsbasis gewesen. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Archive jetzt künstlerisch auswerten und außerdem auch für die Forschung zur Verfügung stellen. Und Ute Holl hat in Basel ein großes Synergia-Forschungsprojekt Radiophonic Culture ins Leben gerufen. Und da haben viele Wissenschaftler interdisziplinär, also Musikwissenschaftler, Medienwissenschaftler, aber auch Radiokünstler, haben geforscht über Radiophonie über 3 Jahre. Und diese Schwerpunkte ihrer Forschung sind zum Teil eingegangen in die Kuration der Themenblöcke und Themenfelder. Und ich habe dann noch andere Radioforscher wie Golo Völlmer oder Jochen Meissner als Radiokritiker und Andrea Kohn in Frankreich, Patricia Jäger über die Schweiz. Also wir haben unterschiedliche Forscher und Radiospezialisten gebeten, zusammenzukommen und haben dann in einem sehr langen Prozess überlegt, welche Werke sind auch einfach wichtig, welche waren Schlüsselwerke in der Geschichte, die Ästhetik verändert haben oder wo technisch was Neues probiert und gemacht wurde. Und dann haben wir so übergeordnete Themenkomplexe, wir nennen sie Narrative, entwickelt und haben dann auch die Sender gefragt, ob ihnen dann bestimmt zu diesen Themen oder zu diesen Sachen bestimmte Werke noch einfallen, die wir vielleicht vergessen haben oder die wir uns gar nicht bekannt sind. Und so hat sich das irgendwie strukturiert. Wir hatten natürlich noch viel größere Listen und dann mussten wir uns ja doch irgendwann mal reduzieren, weil es von der Zeit auch so schon schwierig war, 210 in einem Jahr fertig zu kriegen. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass das ein offenes Archiv ist, ein lückenhaftes Archiv. Da fehlt natürlich wahnsinnig viel und wir haben auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist auch ein digitales Archiv und damit auch kann wachsen und ausbaufähig, kann also beliebig erweitert werden. Und das waren halt jetzt einfach die 13 ersten Themenvorschläge von uns.
Bleiben wir nochmal bei den Themenvorschlägen. Es geht um Radiophonie. Das heißt, die Ausstellung erzählt auch eine Geschichte von Radiokunst, die Radio reflektiert. Und dass sozusagen schon in den Anfängen die Stücke oder die Radiomacherinnen, besser gesagt, die Radio genutzt haben, außerhalb eines Nachrichtenmediums, immer auch Radio mit reflektiert haben. Und die Ausstellung heißt ja nun Radiophonic Spaces, radiophone Räume. Es gibt wie schon gesagt, es gibt Stücke aus den ganz aus den Anfängen, Schlesische Funkstunde oder auch War of the Worlds. Und es gibt, man hört radiophone Räume, die ganz aktuell sind, zum Beispiel aus dem Savifunk, dem temporären Künstlerinnen-Radiosender, der letzten Sommer in Berlin stattgefunden hat. Radiophonie, was soll das sein?
Radiophonie ist ein Begriff, der vor allem in England, Radiophonics, bekannter ist und in Frankreich in der Anfang der Theoriebildung um das Radio entwickelt wurde, La Radiophonie. Das sind also in Frankreich oder ich glaube auch Italien und England sind das Begriffe, die oft benutzt wurden. In Deutschland ist uns das eher fremd und es bezeichnet eigentlich auch die typischen Sendekonstellationen, die Radio ausmachen. Senden, Empfang, was ist Signal, was ist Störung. Was sind die Konstellationen, die Radio ausmachen? Die Übertragung von Hörräumen, die Unsichtbarkeit des Mediums, also die Charakteristika, die das Radiophone ausmachen. Und uns hat dann noch zusätzlich eben die Frage interessiert, was haben Künstler über ein Jahrhundert hinweg mit diesem Medium angestellt? Warum haben sie sich dafür interessiert, ins Radio zu gehen, um zum Beispiel als Komponisten Stücke zu machen, radiophone Kompositionen oder als Literaten den Klang als Lautpoesie oder Dada zu verwenden oder den O-Ton, wie wurde der O-Ton verwendet, um eben auch als Fake genutzt zu werden, wie eben beim gerade zitierten Stück von Orson Welles, aber bei vielen anderen auch. Also diese Aspekte des typisch Radiophonen und des Umgangs mit den Techniken der Radiophonie, die waren im Zentrum unserer Betrachtung.
Was ich ja ganz interessant finde bei den sozusagen tatsächlich den Techniken der Radiophonie, dass wir natürlich mit Ausnahmen, dass aber auch, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen naturgemäß künstlerische Arbeiten gezeigt werden, die vorproduzierte Arbeiten sind. Das heißt, die im Studio ja in einer gewissen Zeit aufgenommen, bearbeitet wurden und so weiter. Vielleicht mit der eben Ausnahme von Savifunk, was ich eben angesprochen habe, da gibt es sozusagen, da sind die gezeigten Werke eher dokumentarischer Natur, weil es einfach Auszüge aus Live-Momenten dieses Radio ist. Und ich finde das ganz interessant. Oder auch nochmal an dich die Frage, wie siehst du diese Live-Komponente, die ja nun auch wirklich zur Radiophonie gehört. Also das ist ja auch ein radiophones Moment live, aber in der Radiokunst, zumindest in, ich sag mal, den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, so gar nicht genutzt wird.
Also so einfach kann man das nicht sagen, dass es nur Savifunk ist. Also erstmal die gesamten Hörspiele der Frühzeit 1924 sind alle vertreten und die waren alle live. Die sind halt nicht aufgezeichnet worden. Das Problem bei Live-Sachen, die passiert sind, ist, dass die eben nicht aufgezeichnet wurden. Und dass man deshalb, also unsere Ausstellung ist eine Ausstellung, in der man sich mit Kopfhörern durch ein Archiv, durch einen Klangraum bewegt. Das heißt, es ist kein Konzept, wo wir Radio selbst live machen in der Ausstellung, sondern wir können nur Sachen zeigen, die wir aufgezeichnet haben. Aber wir haben zum Teil Stücke, die ursprünglich live gesendet wurden und auch live konzipiert wurden, dann in Fassungen, die ein bisschen später zum Beispiel neu nachreproduziert wurden oder entstanden sind, der gesamten Frühwerke. Und dann haben wir sehr, sehr viele Beispiele bei Expanded Radio und Mobile Radio von Klanginstallationen, also wo Künstler sozusagen das Radio als Transmission Medium, also als Übertragungsmedium verwendet haben, zum Beispiel wie bei Drive-In Music von Max Neuhaus. Und da ist es natürlich so ein bisschen für uns immer wieder die Frage gewesen, wie weit kann man das dann in so einem Hörraum, den man mit Kopfhörern hört, wiedergeben? Also Installationen und Live-Events oder performative Sachen klingen natürlich in ihren Aufzeichnungen anders, als sie wahrgenommen wurden, als sie aufgeführt wurden. Und die Frage ist dann eben, gibt man da nicht ein falsches Bild wieder, wenn man die in so einer Kontextualisierung der Ausstellung dann präsentiert? Deshalb haben wir versucht, nicht zu viel davon in diese Ausstellung zu nehmen. Außerdem gibt es einen wahnsinnigen Fundus an vorproduzierter Radiokunst und alleine die konnten wir ja gar nicht abbilden. Also daher vielleicht der Schwerpunkt darauf, was aber überhaupt nicht heißt, dass die Ausstellung einen Begriff von Radiokunst verfolgt, der das Live ausschließt oder als das Vorproduzierte nur als Radiokunst für gültig hält. Das liegt eher an dem Setting der ganzen Ausstellung und dann eben auch an der Frage, wie die anderen Formate überhaupt hörbar gemacht werden können.
Ja, vielleicht können wir nochmal zu dem Setting der Ausstellung kommen. Also es ist wirklich sehr speziell. Ich habe sie mir im HKW sozusagen angehört, wobei das eigentlich auch schon wieder nicht wahr ist, weil man dort tatsächlich also den ganzen Ausstellungszeitraum, denke ich, verbringen kann. Und man sieht nichts. Man kommt sozusagen im HKW in diesen ja doch, ich würde sagen, schon irgendwie monumental anmutenden oder in diese Eingangshalle. Und man bekommt Kopfhörer und ein Smartphone-Gerät und bewegt sich im leeren Raum. Ich höre immer Radiorauschen, wenn ich durch mich den Raum bewege und dann werde ich angetriggert. Und dann fängt plötzlich ein Hörspiel an zu laufen. Wie funktioniert die Technik, also wie funktioniert dieses Ausstellungskonzept?
Also die von der Idee und von der Konzeption war wirklich der Wunsch, ein als fleischgewordene Sender, Suchnadel durch ein Ätherrauschen sich zu bewegen und eben Stücke der Radiokunst nach dem Gehör auszulösen und aussuchen zu können. Also uns war wichtig, dass man kein Wissen mitbringen muss, sondern dass man auf Entdeckungsreise gehen kann. Ein bisschen ähnlich eigentlich der Radioerfahrung der Anfangszeit des Radios oder überhaupt der UKW, wo man am Senderad dreht und dann auch nicht vielleicht unbedingt weiß, wenn man jetzt nicht genau auf die Frequenz guckt und schon weiß, welche Frequenz welchen Sender zugeordnet ist, was man da hört, sondern man dreht und wenn eine Stimme oder ein Klang oder etwas einem interessant erscheint, dann kann man da verweilen und dran kleben bleiben. Und so ähnlich ist unsere Ausstellung konzipiert, nur dass man sich halt als physisches Interface, als menschliches Interface durch dieses Archiv bewegt. Und es gibt Sender, die sind an Drähten befestigt und sind nur erkennbar in so einer kleinen Glashülle. Und das Ganze funktioniert über WLAN. Also wir haben ein WLAN-Netz aufgebaut, was mit den Telefonen in Verbindung ist. Und die Sender senden dann sozusagen diese Stücke, die Telefone oder Smartphone, die man umhängen hat, um den Hals empfangen. Was auch dazu führt, dass es sehr störungsanfällig ist. Also wenn immer irgendwelche Frequenzen, andere Frequenzzusammenstellungen im Raum sich befinden oder viel Metall in den Säulen oder wo im Raum auch angeordnet sind, dann verändert sich das ganze Verhalten auch von dieser Klangkomposition oder von diesem Ätherrauschen und von den Stücken. Also es ist eine sehr lebendige technische Installation, die eigentlich auch an die Empfindlichkeit des Mediums vor allem aus der Anfangszeit erinnert. Wenn man da ein Knöpfchen drehte und so genau, jetzt hat man den Klang, jetzt hat man ihn erwischt und dann hat man sich kaum mehr getraut, sich zu bewegen, um das nicht mehr zu verlieren. Also immer die Frage, was ist jetzt das Rauschen des Äthers und was ist jetzt die Message oder die Information? Das finden wir trotz modernster Technologie eigentlich auch in diesem Hörraum lustigerweise wieder.
Das ist auch interessant, dass das sozusagen, es erinnert an das Radio. Es funktioniert über WLAN, aber es klingt wie Radio. Und ja. Das bringt mich auch dazu, dieses Nachdenken natürlich darüber, dass Radio jetzt im Ausstellungsraum stattfindet. Also in einem ganz anderen Raum der Präsentation von Kunst. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Und dass das sozusagen immer mehr auch einhält in Räume der zeitgenössischen Kunst, die sich sonst für Radiophones bisher nicht interessiert haben. Und ich habe mich gefragt, ob das jetzt schon so ein bisschen, was ist das für ein Umschwung, der da gerade stattfindet? Ist das sozusagen ein Abgesang auf die guten alten Zeiten oder ist das ein Aufschwung, nämlich dass sich das Feld sozusagen des Radiophonen durchaus erweitert und eben in Zukunft vielleicht neben den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ja bis jetzt und denke ich schon auch immer noch sind, diejenigen, die Radiokunst produzieren können, dass das eben auch woanders stattfindet. Wie kann man da über die Zukunft der Radiokunst vielleicht nachdenken?
Ich meine, das ist ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe, dass es jetzt nicht nur eine kurze Woge ist, die wieder vergeht, sondern vielleicht einfach, also eben, ich sage das immer, ich habe mich sehr gewundert, als ich hier so an die Hochschule kam, als Radiokünstlerin oder jemand, die sowas eben auch macht und unterrichtet, dass doch eine klassische Kunsthochschule nichts damit anfangen kann. Und ich weiß, was es ist. Es ist so ein bisschen, als würden wir sagen, ach, sie machen Videokunst, was ist das denn? Oder ach, Fotografie ist eine Kunstform. Ich dachte, das ist einfach sowas für die Bunte. So. Und so wird man da oft erstmal so gefragt, naiv. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist. Und die Klangkunst selber, ich war selber noch Studentin, als die überhaupt erst so ihren Weg in das Bewusstsein einer Kunstform gemacht hat. Ne? Inzwischen ist die Klangkunst an sich mit Klanginstallationen und so in der Kunstwelt angekommen und anerkannt und es gibt Literatur darüber, es gibt Forschung darüber. Sie hat da ihren Platz gefunden und komischerweise ist die Radiokunst, die war immer so ein bisschen zwischen, ach, ist es eigentlich Literatur oder ist es doch Dokumentation oder ist es Komposition, wo gehört die eigentlich richtig hin? War immer in den Sendern verortet und noch nicht so richtig in dem Kunstkontext angekommen. Und genauso, wie du es gerade gesagt hast, ich habe schon auch eben beobachtet, es gab natürlich dieses Radio Revolten, das Riesenprojekt in Halle über einen Monat, dann gab es die Dokumentarradio, jetzt gibt es uns. Also im Moment wird die Radiokunst sehr stark gefördert und wir werden sehr stark unterstützt, diese Kunstformen wieder ins Bewusstsein zu bringen. Radiophonic Culture ist großes Forschungsprojekt. Viele Forscher, die sich jetzt gemeldet haben bei mir, die da jetzt auch weiterarbeiten wollen und weitermachen. Also ich hoffe, dass es nicht nur so eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass das ein Prozess ist, der eben auch dazu führt, dass das Medium lebendig bleibt, dass junge Künstler sich weiterhin damit auseinandersetzen, dass Forscher sich damit auseinandersetzen und dass neue Foren auch entwickelt werden für diese Kunstform. Wo wir dringend Bedarf haben, ist natürlich auch die Frage nach der finanziellen Produktion, also nach der finanziellen Unterstützung dieser Produktion. Ne? Wenn die Öffentlich-Rechtlichen, die das bisher sehr stark übernommen haben, das in Zukunft vielleicht nicht mehr leisten können, wer macht das dann oder wie kann man das machen? Was können für neue Modelle entwickelt werden, die Radiokunst ermöglichen?
Ja, das ist natürlich auch die Frage, wenn das Öffentlich-Rechtliche, wenn die Hörspielplätze abgebaut werden, ziemlich rasant, wo dann noch der Platz ist. Und das ist ja auch ganz... Also das ist ja absurd, dass sozusagen die Kunst des Radios im Radio nicht mehr stattfinden kann oder nur über Umwege da wieder hineinkommt. Also gut absurd, vielleicht ist es auch eben einfach ein Umschwung, an dem man sich gewöhnen muss, aber natürlich hat das Medium auch so ganz spezifische, generiert so eine ganz spezifische Rezeption, eine künstliche Rezeption, die eben nicht ist, hier ist der Ausstellungsraum und du kannst es nur wahrnehmen, wenn du ihn betrittst. Und da gibt es ja ganz viele Barrieren oder es läuft auf einer Frequenz, auf die du stoßen kannst oder die du hörst und möglicherweise hast du gar nicht intendiert, dieses oder jenes jetzt zu hören, aber du hörst es trotzdem, weil das ist jetzt unser Sendeplatz zum Beispiel für eine künstlerische Perspektive und das finde ich schade in dem Moment.
Naja, also erstmal, glaube ich, ist durch die Plattformen, die Internetplattformen und die Digitalisierung sind wiederum ganz offene und große Wege möglich geworden. Zum Beispiel der neuen Internetradios, auch der Archive, die online gestellt werden können und wiederverwendet werden können. Der Podcast ist natürlich im großen Anmarsch, also in Amerika ja sowieso schon gang und gäbe und normal und jetzt langsam eben auch hier angekommen. Das sind die Distributionswege, die sich sehr verändern, auch dass man sein Smartphone und Kopfhörer eben mit sich nehmen kann und empfangen kann und senden kann, wie man möchte. Also ich glaube nicht, dass deshalb die Radiokunst an sich, als Hörkunst, ja, die auch individuell gehört werden kann, deshalb verloren gehen muss. Die Strukturen ändern sich, die Institutionen verändern sich. Aber natürlich war das öffentlich-rechtlich jetzt finanziert und nicht schlecht finanziert und davon konnten Künstler leben und von Podcasts und diesen Sachen kann man im Moment halt noch nicht leben oder von der Internetplattform oder im Internetradio. Das heißt, da sind die ökonomischen Strukturen nicht nachgewachsen oder noch nicht ausgereift genug, dass es einen Markt ergibt. Und was das Museum betrifft, wir hatten ja auch den Wunsch, dass die Leute sich eigentlich ihre Playliste mit nach Hause nehmen können und dort weiter anhören können. Ne? Also das sollte eigentlich auch so sein, dass man das zwar da entdecken kann und auch in, ist es auch anders, glaube ich, wenn man zusammen wahrnimmt. Ich glaube, der Erfolg der ganzen, des Leipziger Hörspielsommers oder der vielen Hörtheater liegt auch darin, dass man ein Gemeinschaftserleben dann doch hat, mit anderen Menschen konzentriert hört und im Raum ist, dass das auch ein Bedürfnis zum Teil wieder ist, der Menschen zusammenzukommen und um zu hören. Dass das vielleicht deshalb auch schon anders ist, wenn man wohin geht, um zusammenzuhören. Aber wie gesagt, wir hätten es gerne gehabt, dass die Leute das dann per Podcast downloaden können von der Mindmap, also von diesem audiovisuellen Katalog oder zu Hause ihre Playlist in Ruhe anhören können. Das erlauben die Rechte nicht. Also da sind die Rechteinhaber leider nicht, oder sagen wir mal, die Verträge nicht so ausgebaut, dass die Sender uns das Online-Recht geben können.
Also sollten sich Besucherinnen und Besucher, die geneigt sind, einfach länger im HKW einquartieren. genau, die Ausstellung läuft noch bis Mitte Dezember. Als letzte Frage, Nathalie, hast du ein Stück, was dir am außergewöhnlichsten scheint? Oder ich meine, gibt es was dir während der Forschung und der Auswahl, auf das du gestoßen bist, wo du sagst, das ist sozusagen ein besonderes Stück in der Ausstellung?
Die meisten sind irgendwie besonders, deshalb haben wir sie nicht alle vielleicht gleichermaßen, aber die meisten haben wir eigentlich ausgesucht, weil sie irgendwas haben, was besonders ist oder damals besonders war. Aber ich bin auf ein paar Sachen gestoßen, die ich selber einfach noch nicht kannte und die ich irgendwie ganz, ganz erhellend fand. Zum Beispiel das Schiffstagebuch der Norag, also einfach diese ganz ersten Feature-Aufzeichnungen, also was für einen Aufwand man getrieben hat, um mit dem Boot nach Amerika zu fahren und alles, was da auf dem Schiff passiert, mitschneiden zu können. Und das waren so damit da diese Plattenschneidegeräte mussten in diesem Schiffskörper aufgehangen werden, damit die nicht wackeln. Und dann hat man immer, wenn man an Bord ging, diese Platten dann per Post und Telefax nach Hamburg geschickt, wo die dann wieder neu zusammengeschnitten und gebaut wurden, sodass die Leute eine Dokumentation dieser Reise hatten. Also so eine Art erstes künstlerisches Feature. Und in diesen Interviews beschreiben sie die Technik selber immer noch als was wir versuchen ja heute zu vermeiden oder nicht hörbar zu machen. Wird da immer so offengelegt und das fand ich sehr amüsant und eine tolle Aufzeichnung.